Wer war die stigmatisierte Näherin von La Piera? Das ist das heutige Thema mit Pater Gottfried Egger im Kloster Nevels. Er hat eine Schrift von der heiligen Margarita Bay herausgegeben. Und so begrüße ich Sie, liebe Zuhörerschaft, bei Radio Gloria ganz herzlich zur heutigen Sendung und möchte auch Pater Gottfried bei Radio Gloria willkommen heißen und ich freue mich auf seine Ausführungen. Pater Gottfried, Margarit heißt die Perle. Wieso denken Sie, ist es eine Perle?
Ich glaube, es ist ein Mensch, der ganz besonders auch Jesus nahe gekommen ist, die sich ganz von Jesus hat berühren lassen, eine intensiv berührte, denn sie trug ja auch mehrere Jahre die Wundmale des Herrn. Durch ihr Berührtsein hat sie viele Menschen damals zu Jesus geführt und hat als beispielhafte, einfache, schlichte Frau den Menschen damals vorgelebt, wie Heiligkeit, wie Werktagsheiligkeit möglich ist.
Wie ist das Leben von Margarita Bay verlaufen?
Ja, es ist ganz interessant. Sie ist eine große Verehrerin der Heiligen Mutter Gottes. Sie ist gerade am Geburtsfest Mariens am 8. September 1815 in La Piera bei Siviglie auf die Welt gekommen. Ja, das Freiburger Land, die Heimat der Heiligen, ist ja ein Teil der Westschweiz, der am angestammten katholischen Glauben festgehalten hat. Im Kanton Fribourg sprechen heute noch 2/3 der Bevölkerung Französisch, 1/3 ist deutschsprachig. Margarit Bay sprach Französisch. Bestimmt sprach sie damals den lokalen Patois, den französischen Freiburger Dialekt. Margarit ist also von den Eltern Pierre Antoine Bay und die Mutter Josephine, geborene Morel, im Weiler La Piera in der Pfarrei Siviglie auf die Welt gekommen. Der Vater betrieb nebst dem Bauerngut und einer Pacht auch das Handwerk des Schuhmachers. Und Mutter Josephine, sie kümmerte sich hauptsächlich um die 8-köpfige Kinderschar, den Haushalt und Arbeiten auf dem Bauernhof. Übrigens ein ganz interessantes Merkmal ist noch, sie war väterlicherseits verwandt mit dem seligen Kapuzinermissionar und Märtyrer der französischen Revolution, mit Pater Apollinaire Morel, der in Paris gestorben ist im 18. Jahrhundert. Also die Eltern Margrits waren gute, beispielhafte Christen. Sie lebten ihren Kindern vor, was Gebet und Arbeit bedeutete. Bei einer so großen Familie mussten alle, kleine und große, auf dem Feld und Hof mithelfen. Margrit war die Zweitälteste, das war das älteste Mädchen. In der französischen Sprache wurde sie liebevoll nur Gonton genannt. Diese Bedeutung des Namens Gotto könnten wir in Deutsch auch Bauernmädchen übersetzen, oder wir könnten auch sagen Margritli, Gritli. Die Eltern konnten schon früh auf Gotto zählen. Sie schickten das intelligente Mädchen zur Schule in die Gemeinde Chavannes-les-Forts. Also sie hatte die Möglichkeit, so während 2 oder 3 Wintern die Schule zu besuchen. Das war sicher nicht selbstverständlich, denn die Schule war damals noch freiwillig und gerade auch für Mädchen war das ja nicht unbedingt an erster Stelle. Aber wir sehen, die Eltern haben sicher die Fähigkeiten von Margrit früh erkannt. In der übrigen Zeit musste sie die verschiedensten Arbeiten auf dem Bauernhof verrichten. Und dank der Schulbildung konnte dann Margrit lesen, schreiben und rechnen. Gotto war ein frohes, ein sehr lebendiges Kind, das sich dem Spiel der Kameradinnen nicht entzog. Aber schon damals war festzustellen, dass sie besinnliche Züge besaß. Diese führten sie gelegentlich zur Stille und in die Einsamkeit ihrer Kammer. Ihr ausgeprägter Hang nach Stille, schon als Kind sehr fromm, bescheiden und den Eltern sehr zugetan. Weil Margrit ein ganz besonderes Geschick und eine Vorliebe für Handarbeiten hatte, hat man ihr die Möglichkeit gegeben, das Handwerk der Schneiderin zu erlernen. Sie war damals ungefähr 15-jährig. Und da das junge Mädchen sehr religiös war, ermunterte man es, doch in ein Kloster einzutreten. Doch Margrit lehnte den gut gemeinten Vorschlag ab, weil sie sich eigentlich dazu gar nicht berufen fühlte. Sie wollte sich ganz dem Dienst der Angehörigen und auch der Pfarrei widmen. Dabei war sie auch entschieden, und das ist auch interessant, bewusst wollte sie für Gott auch ein eheloses Leben führen. In der Familie war die gute Gotton um Frieden und Eintracht bemüht. Sie selbst hatte sehr stark unter ihrer Schwägerin Josette zu leiden. Diese warf Margrit nämlich des Öfteren vor, sie würde die wertvolle Zeit mit Beten und Kirchenbesuch vergeuden. Zudem sei sie bei ihrer Arbeit stets im geschützten Haus, während sie Josette bei Wind und Wetter, Kälte und Nässe draußen auf den Feldern arbeiten müsse. Margrit zeigte immer wieder Nachsicht mit ihr. Sie klagte nie über sie. Ja, sie nahm ihre zänkische Hausgenossin sogar in den Schutz, wenn Leute sie nicht zu Unrecht kritisierten. Auf dem Hof lebten damals auch Dienstboten, Knechte. Leider, so wird berichtet, hat sich die Familie nicht so groß um diese Männer gekümmert. Doch Gotton war sehr liebenswürdig auch ihnen gegenüber, bot ihnen sogar an, ihre Kleider zu waschen, ihm zu flicken. Und bei all dem unterließ sie es nicht, diese gestandenen Männer zu einem christlichen Leben anzuspornen und für den sonntäglichen Kirchgang zu ermuntern. Diese waren ihr gegenüber sehr dankbar. Ja, sie rühmten ihre feinfühlige und liebenswürdige Art. Margrit hatte nur einen Ehrgeiz, nämlich die bescheidenen Bekleidungsbedürfnisse ihrer Dorfbewohner und Nachbarn zu befriedigen. Da musste sie also im Frühling und Sommer jeweils auf die Stör gehen, um in den entlegensten Bauernhöfen ihre Kunden zufriedenzustellen. Besonders wertvoll für sie war, bei kinderreichen Familien tatkräftig mitzuhelfen. Diverse Näharbeiten erfüllte sie auch um Gotteslohn, besonders bei armen Familien. Sie arbeitete als Taglöhnerin und brachte in der Regel am Abend jeweils 80 Rappen nach Hause. Ja, beten und arbeiten, so wie einer jetzt mal gesagt hat, sind so etwas wie Goldfäden der Liebe. Margrit pflegte einen ganz gestrengen Tagesablauf. Ihr erster Gang, ihr erstes Tun war denn in die Kirche. Sie begab sich in der Frühe des anbrechenden Morgens auf den 20-minütigen Gehweg zur Pfarrkirche nach Siviriä. Mit tiefer Innigkeit nahm sie an der Messe teil. Nach der Messe folgte dann die Danksagung, die sie immer wieder mit einer Kreuzwegsandacht beendete. Gerade die Kreuzwegandacht gehört schon in jungen Jahren zu ihren Lieblingsandachten. Sie meditierte also das Leiden und Sterben ihres geliebten Herrn täglich. Verschiedene Frömmigkeitsformen wurden dann von Jahr zu Jahr noch ausgeprägter. Nach beendetem geistlichen Programm machte sie sich dann auf den Weg zu ihren Kunden. Wie sie ungefähr um 8 Uhr zu den Kunden kam, freundlich und heiter, da taten sich für die Närrin von La Piera die Türen und Herzen der Mitmenschen auf. Und von dort angekommen, bat sie dann jeweils vor Beginn ihrer Näharbeit mit einem bezaubernden Lächeln, dem niemand widerstehen konnte, indem sie sagte, wollen wir nicht zuerst den Rosenkranz beten. Gleich betete sie zusammen mit den Familienangehörigen den Rosenkranz. So könnten wir sagen, war ihr Leben und Tun mit dem Leben ihres Herrn und seiner Mutter verbunden. Den Kindern, die die flinke Närrin bei ihrer Arbeit umlagerten, erzählte sie gerne Geschichten aus der Bibel und aus dem Leben verschiedenster Heiliger. Ihr hörten dabei nicht nur die Kinder gespannt zu, sondern auch die Erwachsenen, was diese Närrin ihnen zu erzählen konnte. Gotton konnte packend erzählen von Gott und den Heiligen. Und wo immer sie in ein Haus oder in einen Hof kam, kehrte Frieden und Freude ein. Die Leute bewunderten auch stets ihre Dienstfertigkeit. Aber äußere Fertigkeit ist ja noch nicht alles. Margrit wusste nämlich ihre Arbeit zu beseelen, wirklich Goldfäden der Liebe zu spinnen. Die Seele aber aller Arbeit eben ist die Liebe. Die Gottesliebe gab ihrer Arbeit dann den Feingehalt, gab ihr Wert und Gewicht. In ihre unscheinbare Näharbeit wob sie, eben wie bereits gesagt, Goldfäden der Liebe ein. Und etwas ist ganz wichtig zu hören: Margrit konnte absolut nicht leiden, wenn es irgendwelchen Klatsch gab. Sie reagierte geradezu allergisch, wenn ein negatives Wort über Mitmenschen zu hören war. Deshalb sagte sie den Menschen, wenn sie etwas nicht selbst gesehen haben, sagen sie bitte nichts darüber. Wenn sie es gesehen haben, dann schweigen sie. Abends auf dem Heimweg nach ihrer vollführten Arbeit glitten wieder die Rosenkranzperlen durch ihre Finger. Von Allerheiligen bis zur Fasnachtszeit arbeitete die fleißige Näherin zu Hause im stillen Kämmerlein von La Piera. Es war also im Haus ihres ältesten Bruders Claude, der das Heimwesen von den Eltern übernommen hatte. Und für sie war das ja eine vertraute Umgebung, denn in dieser Umgebung ist sie groß geworden. Margrit verstand es, Gott in ihre Tagesarbeit hineinzustellen. Das ist ganz wichtig bei ihr zu sehen. Oft stand sie schon sehr früh auf. Wir haben da Zeugnisse. Einer der Knechte zum Beispiel bezeugte den Fleiß der Näherin, der sie manchmal sogar um 2 oder 3 Uhr in der Nacht hörte, wie sie am Spinnrad hantierte. Nachdem sie ihre Gebete mitten der Nacht verrichtet hatte, setzte sich wieder an den Arbeitstisch, wo sie mit großer Geduld und Geschicklichkeit beim Schein der Petroleumlampe ihre unzähligen kleinen und großen Näharbeiten verrichtete. Peter Lupp, ihr Biograf, berichtet darüber: Der große Hanf, der mit einer Schnur um die Spindel gewickelt ist, fällt ihr bis in die Stirn. Mit der einen Hand zieht sie Flocken heraus und mit der anderen, zwischen Daumen und Zeigefinger, die sie oft an die Lippen setzt, dreht sie den Faden, der dann ihre Finger verlässt, durch einen beweglichen Kamm geht, sich windet und strafft und auf der Holzspule aufrollt. Mit dem Trittbrett ruhenden Fuß treibt sie das surrende Spinnrad. Soweit das Zeugnis von Robert Lou. In aller Frühe standen die Leute im Haus auf, aber Gothon hatte schon viele Stunden am Spinnrad verbracht. Die zänkische Schwägerin Josette rief ungeduldig: Komm endlich zu mir, um die Kinder anzuziehen, um das Frühstück fertig zu machen. Ich muss auf den Markt. Um 6 Uhr war das Frühstück bereit. Die Männer setzten sich an den langen Tisch, auf dem die bereits gefüllten Milchkaffeetassen standen. Ihre Löffel tauchten alle in die gemeinsame Schüssel, wo die gebrateten Kartoffeln zum Verzehr bereit lagen. Die Schwägerin bestieg danach den Gemüsewagen, um nach Romo auf den Markt zu fahren. Margrit verließ nach Josette das Haus. Wenn es ihr irgendwie möglich war, wie wir schon gehört haben, ging sie am Morgen dann zur Messe nach Siviliae. Also das ist nicht der erste Schritt, den sie da tut, sondern wir haben gehört, schon in der Nacht hat sie gebetet, schon in der Nacht hat sie gearbeitet, schon in der Früh hat sie so viel gearbeitet, bis sie dann nachher eben auf den Weg zur Pfarrkirche gehen kann. Hier holte sie sich ihre Kraft für das strenge Tagwerk. Angetan mit der alten Freiburger Tracht, das obligate weiße oder schwarze Häubchen auf dem Kopf, dessen Bänder unter dem Kinn zusammengeknotet wurden, und mit einem einfachen Kleid, das bis zu den Füßen reichte, so machte sie sich auf den täglichen Kirchgang. Ihr Gang dahin war betend. Sie ging am Wegkreuz vorbei, das bei ihrem Haus stand, das sie immer wieder schmückte, und schwenkte danach nach rechts Richtung Sivirje. Gerade diese Stille in den Morgenstunden waren für sie Balsam und half ihr zum inneren Gebet. So erreichte sie circa nach 20 Minuten die Dorfkirche. Und in diesem Haus Gottes, da war sie zu Hause. Sie nahm hinter den Plätzen der Mädchen ihren Stammplatz ein und im Gotteshaus hatte sie immer ansprechende Bilder vor Augen, die für ihre Andacht förderlich waren. Es waren vor allem, wie wir schon gehört haben, die Stationen des Kreuzweges, die Bilder, die sie nicht nur liebte, sondern sich auch ganz verinnerlicht hatte. Das Mittelbild an der Decke des Kirchenschiffes stellte die Auferstehung des Herrn dar. Dieses wurde dann flankiert von Rundgemälden der vier Evangelisten. Am rechten Seitenaltar war ein Herz-Jesu-Gemälde und daneben stand der Apostel Petrus. Auf dem linken Seitenaltar waren Maria, der heilige Dominikus und die heilige Katharina. Maria reicht ihnen den Rosenkranz. Es ist dieses typische Rosenkranzbild von der Mutter Gottes von Pompeji. Über dem Altar befand sich die Darstellung der Aufnahme Mariens in den Himmel. Davor stand auch damals die bemalte Holzstatue des heiligen Sulpicius, des Kirchenpatrons von Sivirje. Ich habe das jetzt da aufgenommen, weil heute ist das mehr oder weniger nicht mehr zu sehen. Was heute in der Pfarrkirche noch zu sehen ist, sind die beiden Seitenaltäre. Die sind sicher noch aus der Zeit der heiligen Margrit. Aber dieses deckende Gemälde ist nicht mehr von der Auferstehung. Ebenso leider auch nicht mehr die Kreuzwegstationen, die Margrit gesehen und verinnerlicht hat. Ich denke, von der heiligen Margrit konnten die Menschen und können wir Menschen heute auch viel lernen, nämlich wie sie den Sonntag geheiligt hat. Sie hatte dafür ein eigenes Ritual. In der Frühe ging sie zur Kirche, beichtete und kommunizierte dann in der Frühmesse, wie das damals so üblich war. Nach dem ersten Kirchgang frühstückte sie dann bei Bekannten im Dorf und zum Hauptgottesdienst war sie bereits wieder in der Kirche. Und diese verließ sie dann erst wieder, nachdem sie den Kreuzweg meditiert hatte. Dann ging sie nach Hause zum Mittagsmahl und beim Essen unterhielt sie sich dann gerne über das, was der Pfarrer in der Kirche predigte. Am Sonntagnachmittag, nach der gesungenen Vesper in der Pfarrkirche, machte sich dann Margrit auf einen kleinen Weg zu einer Wallfahrt. Das Ziel war Notre-Dame-du-Bois, diese ganz kleine Kapelle, wo in der Marienstatue drin eine Nachbildung der Mutter Gottes von Einsiedlern ist. Also muss ich vorstellen, eine Figur und in ihrem Herzen drin ist eine kleine Nachbildung der Mutter Gottes. Meist wurde Margrit dann zu diesem Muttergottesheiligtum von Kindern begleitet. Sie sah es nämlich ganz ungern, wenn Kinder ohne Aufsicht ihrer Eltern herumstrolchten. Ein Zeuge berichtet über sie, dass es manchmal sogar vorkam, dass arme Kinder ganz zerlumpt und zum Teil von Ungeziefer befallen waren. Margrit reinigte sie und gab ihnen saubere Kleider, so dass sie ordentlich und schön daherkamen. Sie freute sich, mit den Kindern unterwegs zu sein, sie spielte und scherzte mit ihnen, ja, lehrte sie sogar Reigen tanzen. Aber das war für sie nicht einfach nur eine spielerische Unterhaltung, für sie bedeutete es immer auch ein geistiges Programm zu vermitteln. Sie verstand es ausgezeichnet zu evangelisieren, würden wir heutige sagen. Den Kindern lehrte sie Gebete, Kirchenlieder, machte die Kleinen mit der Bibel, aber auch mit dem Katechismus vertraut. Also sie war eigentlich eine hervorragende Katechetin, obwohl niemand von diesem Beruf sprach, sondern sie hat das mit ihrem Leben gelebt. Tante Margrit, so wurde sie von den Kindern genannt, hatte einen eigenen Begriff von Frömmigkeit. Sie beschränkte sich nämlich nicht nur auf den Gottesdienst und die diversen Gebetsübungen. Sie verstand es hervorragend, unter Frömmigkeit auch ein praktisch gelebtes Christentum, das immer mit Apostolat verbunden ist, zu verbinden. Noch bevor man von der katholischen Aktion sprach, hatte sie unaufdringlich die Initiative zum Aufbau des gesamten religiös-karitativen Lebens in der Pfarrei beigetragen und gefördert. Wir können sagen, sie war ihre Zeit in vielem voraus. Sie stand in der Gefolgschaft des heiligen Franz von Assisi. Sie nahm das sogenannte Tertiarenkleid des heiligen Franziskus. Dieses Tertiarenkleid war ein braunes Stoffskapulier, ein kleines Relikt der Franziskanerkutte, das man vorne und hinten unter der normalen Kleidung trug. Aber das war nicht nur dieses Gewand, sondern sie versuchte ganz aus diesem Geist des heiligen Franziskus heraus zu leben. Wie wir schon gehört haben, aufs Innigste mit der Passion ihres Herrn verbunden, durfte sie dann, wie ihr Ordensgründer, die Wundmale des Gekreuzigten empfangen. Doch was wäre alle ihre Frömmigkeit und selbst das Empfangen der Wundmale ohne Liebe? Die Heiligkeit besteht ja wesentlich in Erfüllung der Liebe zu Gott und den Nächsten. Und Margrit hat das in beispielhafter Weise gelebt, sowohl in ihrer eigenen Familie als auch in ihrer Nachbarschaft, als auch darüber hinaus. Und diese Liebe galt auch der Kirche, zunächst ihrer Pfarrei, dann auch zur Mission der Kirche. Es heißt, dass die Priester, die sie damals gekannt haben, sie als vorbildliches Mitglied der Pfarrei betrachtet haben. Sie war auch Mitglied von verschiedenen Bruderschaften, wie es damals Brauch war, denen anzugehören, so der Bruderschaft des Rosenkranzes oder des Allerheiligsten Altarsakramentes.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger. Ich bin im Franziskanerkloster in Neffels. Pater Gottfried hat eine Schrift verfasst über das Leben der heiligen Margarita Bay. Und er berichtet über das Leben von Margarita Bay.
Sie bemüht sich auch finanziell, ganz besonders sich für Kinder, die von Krieg, Armut und Hunger heimgesucht waren, zu helfen. Sie hatte also da unterstützte diese Menschen. Zu diesem Zweck, wenn wir das mal anschauen, sammelte sie auch unermüdlich 5 Rappen im Monat bei den Kindern und 5 Rappen pro Woche bei den Erwachsenen. Sie hat also immer wieder eben durch ihre liebenswürdige Art dann zu den Leuten gegangen, hat ihnen gesagt, ja, wir wollen doch diesen Menschen helfen, habt ihr mir nicht noch 5 Rappen? Und schon den Kleinen hat sie das ans Herz gelegt, mit den Armen zu teilen. Eine wunderbare Pädagogin, eine große Erzieherin. Etwas ganz Besonderes, was sie auch geprägt hat, ihr Beistand von leidenden Menschen, von armen Menschen und sterbenden Menschen. Also ich denke, sie war eine große Hilfe auch in der Seelsorge, ohne jetzt, dass sie da großes Aufsehen gemacht wurde. Sie hat unermüdlich immer wieder Kranke besucht. Sie war ja oft auf der Stör, das heißt, also sie ist von Hof zu Hof gegangen. Sie wusste dann ganz genau, wer in ihrer Umgebung krank war und wer der Hilfe bedarf. Sie begab sich also ans Bett der Kranken. Sie beeilte sich, den Leidenden allen nötigen Beistand zu leisten und regte höflich an, ihre Seele zu Gott zu erheben. Sie betete mit ihnen und ermahnte ihre Prüfung zusammen mit Christus zu tragen. Sie sagt immer wieder, Gott ist unendlich gütig, an seinem Erbarmen dürft ihr nicht zweifeln. Sie hielt auch bei Sterbenden Nachtwache und bereitete sie auf den Empfang der letzten Sakramente vor. Und es ist bezeugt, dass viele Leidende und Kranke ihre Gegenwart geschätzt haben. Denn sie wurde sogar manchmal mitten in der Nacht gerufen, um einem Sterbenden beizustehen. Muss ich das mal vorstellen? Sie ist nicht Priester, sie ist eine einfache Frau, eine Närrin. Und sie geht dann da in einen Hof, um einem Sterbenden beizustehen. Ist das nicht etwas Großartiges? Sie betete mit diesen Menschen, sie tröstete sie, bereitete sie auf den Heimgang vor. Und interessant ist festzustellen, Margrit hatte dabei nie ein Gebetsbuch bei sich. Sie verrichtete ihre Gebete ganz spontan, wie der Geist Gottes das ihr eingab. Auch hier sehen wir, sie ist eine charismatische Persönlichkeit. Die Armen und Leidenden betrachtete sie als Lieblinge Gottes. Sie kamen ihr in der Gewissheit, nicht nur Almosen zu empfangen, sondern auch respektvoll und in menschenfreundlicher Güte aufgenommen zu werden. Die gute Margrit regte diese Menschen dazu an, ihre nicht leichte Lage in der Gemeinschaft mit Christus anzunehmen, der für uns Menschen arm geworden ist. Gerade auch hier sehen wir, dass sie eine authentische Tochter des heiligen Franziskus gewesen ist. Dann kommen wir zu einem Thema, was sie auch eine als typische Franziskanerin auszeichnet, nämlich ihre große Krippenfrömmigkeit. Besonders Freudentage waren für sie die Weihnachtszeit und dann auch der Marienmonat Mai. Also sie hatte dann jeweils eine große Krippe in ihrem Haus aufgestellt. Sie verteilte diese große Krippe auf 3 Stockwerke. Ich war in diesem Haus, ich weiß nicht, wie das damals das möglich gewesen ist. Ich habe nur diesen Teil gesehen, wo sie gelebt hat. Also sie tat alles, um der Krippe des Herrn ein geheimnisvolles, ja bezauberndes Aussehen zu verleihen. Vom nahen Frauenkloster der Trappistinnen, Kloster Villedieu von Romont, bekam sie die verschiedensten Krippenfiguren, die nach ihrem Wunsch gestaltet waren. Ein Augenzeuge war von dieser Krippe so hingerissen, dass er von großer Bewunderung sagte, man war so von Scheu und Bewunderung hingerissen, von einem Jahr zum anderen freute man sich, Gottons Weihnachtskrippe zu sehen. Also während dieser Weihnachtszeit wurde diese Krippe von Margrit, diese wurde geradezu von den Menschen umlagert, wie ein Heiligtum. Es herrschte ein Kommen und Gehen, es kamen Erwachsene, es kamen Kinder, die sich bei dieser Krippe nicht satt sehen konnten. Und immer wieder ergriff Gott das Wort und schilderte mit eindrücklichen Bildern das Geschehen da bei der Krippe. So wie Bethlehem es vor 2000 Jahren war. Also hier sind verschiedene Dinge dargestellt, nämlich einerseits eben die Geburt, dann natürlich die Weisen, die da kommen, aber es ist auch eine Szene dargestellt der unschuldigen Kinder oder wie die heilige Familie auf der Flucht ist. Es hat sogar eine Szene gegeben, wo eine von Engeln gezogene Barke die heilige Familie geführt hat. Und man sah dann auch wie der Nazareth, wo die Jungfrau Maria einen Wollknäuel aufwickelte und das Jesuskind die Haspel hält. Das ist natürlich ganz typisch auch für die Närrin, wo sie sich da ganz auch in Maria hineingedacht hat. Diese große Liebe zur Gottesmutter kommt darin zur Geltung, dass sie eigentlich in der Maienzeit, obwohl es damals noch nicht offiziell war, die sogenannte Maiandacht, dass Maria geehrt wurde. Und zwar auch wieder bei ihr zu Hause. Margrit stellte in ihrer Stube eine Marienstatue auf. Diese wurde dann mit bunten Blumen und Sträußen verziert. Und es kamen viele Gläubige zu dieser Andacht, die manchmal das Haus, diese vielen Menschen konnte man das Haus gar nicht mehr fassen. So mussten sie dann in der Küche und im Hausgang stehen und von dort aus das Gefolge dann begleiten. Es wurde der Rosenkranz gebetet, sang die verschiedensten Marienlieder. Margrit las da noch eine passende Stelle aus der Schrift und manchmal wurde dann auch noch ein Lied gesungen. Margrit hatte so die Fähigkeit, dann auch Menschen, die gut singen konnte, aufzufordern, zu sagen, sing doch du mal etwas zu Ehren der Gottesmutter, du hast jetzt eine so schöne Stimme und so weiter. So freuten sich also nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen an der Krippe und eben an diesen Maiandachten. Margrit besaß eine so große Liebe zur Mutter Gottes Maria, das zeigte sich auch, dass sie immer wieder zum Marienheiligtum Notre-Dame-du-Bois pilgerte, aber ebenso dann auch zur Mutter Gottes im Finsternwald nach Einsiedeln. Sie pilgerte in ihrem Leben 11-mal nach Einsiedeln. Und bedenken wir, das war nicht einfach mit der Kutsche, sondern Margrit ging zu Fuß. 3 Tage brauchte sie für den Hinmarsch, 3 Tage für den Rückmarsch. Also das sind jeweils gut 200 Kilometer. Gelegentlich zog sie auch zur Mutter Gottes de Marche im Trejetzerland, einem kleinen Marienwallfahrtsort, das fast in ihrer Nachbarschaft war. Um nach Einsiedeln zu pilgern, brauchte man, wie gesagt, 3 Tage. Dort blieb sie 2 Tage, wo sie fast Tag und Nacht bei den Füßen der Gottesmutter verbrachte. Hier brachte sie die verschiedensten Anliegen mit, die ihr die Leute auf ihrem Handwerksweg mitgegeben haben. Sie bat um Erfolg bei einer geschäftlichen Angelegenheit, um Heilung, die Rettung eines Sündes. All diese Dinge legte sie der Mutter Gottes von Einsiedeln in der Gnadenkapelle nieder, in der sie gewöhnlich auch die Nacht durchwachte. Nach diesem innigen Besuch in Einsiedeln machte sie sich wiederum 3 Tage auf den Weg und zu Hause beschenkte sie die verschiedensten Menschen mit Andenken von Einsiedeln, mit Bildern, Medaillons, Rosenkränzen, Statuen, Federhalter. Meistens stand auf diesen Dingen unsere liebe Frau von Einsiedeln, bitte für uns. Ist da vielleicht zu erwähnen, dass sie mit den Trappistinnen im nahegelegenen Kloster Romo sehr verbunden war. Sie hat jeweils dort ihre Jahresexerzitien gemacht. Normalerweise ist ein Trappistinnenkloster ja ein geschlossenes Kloster, da kann man nicht einfach in die Klausur hinein, auch nicht Frauen. Aber sie bekam vom Bischof Marie die Erlaubnis, dass sie ins Kloster, in die Klausur hineingehen konnten. Und die Schwestern hatten sehr große Freude. Sie schätzten diese außerordentliche heilige Frau ganz besonders. Und dazu kommt, dass die Mutter Äbtissin ein Patenkind von ihr war, Luitgard Menetri, mit der sie ein ganz inniges Verhältnis pflegte. Bei ihrem Klosteraufenthalt nahm Margrit an allen Gebetsübungen der Schwestern teil. Etwas ganz Wichtiges in ihrem Leben und ihrer Spiritualität ist das Wunder, die Heilung durch die unbefleckt Empfangene. Also Margrit war 38 Jahre alt, als sie ein Darmbeschwerden bekam und dass sie eigentlich einen Darmkrebs bei ihr auslöste. Und da dieser Zustand sehr ernst war, musste sie gleich operiert werden. Der chirurgische Eingriff blieb leider ohne Erfolg. Das kann durchaus sein, dass die Patientin keine sorgfältige Pflege erhalten hat. Es trat eine Infektion ein und das Übel verschlimmerte sich noch zusehends. Es war dann am 8. Dezember 1854, dieses wichtige Datum, nämlich als Papst Pius IX. Den Glaubenssatz von der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündete, offiziell als Dogma. Die seligste Jungfrau Maria wurde im ersten Augenblick ihrer Empfängnis, das heißt also bereits im Schoß der Mutter Anna, durch ein einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu des Erlöses des Menschengeschlechtes rein und von jeder Makel der Erbschuld bewahrt. Das war also die Formulierung des Dogmas. Und an diesem Tag betete Margrit in ihrer Kammer, in ihrem Heim, ganz intensiv um Heilung ihrer Krankheit. Und da bemerkt eigentlich der Biograf Robert Lupp etwas ganz Wichtiges. Wir müssen hier zwei Wesenszüge dieser Bitte hervorheben. Die erste besteht darin, dass der bloße Gedanke, ihren Körper in den Händen eines Arztes überlassen zu müssen, der frommen Frau peinlich ist. Körperliche Schmerzen oder gar den Tod fürchtete sie nicht, aber in ihrem Schamgefühl ist sie tief beunruhigt. Der zweite Wesenszug hängt mit dem ersten zusammen. Margrit betet nicht eigentlich um Heilung, sondern um eine andere Krankheit. Bekanntlich können Christen drei verschiedene Haltungen dem Leiden gegenüber einnehmen. Der gewöhnliche Mensch versucht, ihm zu entgehen, andere nehmen es gefasst auf sich, einige wenige sehnen sich danach, um zu sühnen, um unserem Heiland ähnlicher zu werden. So bittet Margrit um Leiden. Sie möchte von einem Übel geheilt werden, durch ihr, dass ihr empfindliches Gefühl für Reinheit verletzt wird, aber sie will leiden, in welchem Grad und durch welche Krankheit auch immer es Gott gefallen mag, wenn sie nur nicht die Demütigung der ärztlichen Untersuchung auf sich nehmen muss. Das ist das heroische Opfer, dessen Größe hier unterstrichen werden muss. Also es ist dann eben so, dass die Familie am Hochamt im Siveri teilnimmt, in diesem Moment, wo auch dieses Dogma verkündet wird, ist Margrit auf dem Krankenlager leidend. Im innigen Gebet wendet sie sich an die himmlische Gottesmutter. Sie hat es getan mit einem ihrer Lieblingsgebete: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Sie war fest überzeugt, hier kann nur noch der Himmel helfen. Und sie bat dann intensiv die unbefleckt Empfangene, ihr anstelle ihres so beschämenden Leidens ein anderes zu geben. Sie nahm dann die wunderbare Medaille zur Hand, richtete die Bitte an die unbefleckt Empfangene und legte die Medaille auf die schmerzende Wunde. Im gleichen Augenblick fühlte sie einen Strom durch ihren ganzen Körper fließen, die Schmerzen verschwanden, die Wunde schloss sich und Margrit Bey war ganz vom Darmkrebs geheilt. Als ihre Leute vom Kirchgang zurückkamen, saß sie auf dem Steinofen und betete den Rosenkranz. Die Leiden sollten nun gewandelt werden. Kurze Zeit darauf nahm Margrit an Händen, Füßen und an der Brust gerötete Stellen wahr, die heftig zu brennen begannen. Die Heilige, die vom Darmleiden geheilt wurde, bekam nun andere Leiden. Es sind die Wunden des Herrn, die sie von dem Moment an zu verbergen suchte, wie es ihr nur möglich war. So geht sie den Weg des Kreuzes. Sie hat auch ein wunderbares Gebet verfasst, das eigentlich so ihre ganze Spiritualität wiedergibt. Das ist eigentlich das Wenige, das wir von ihr am Schriftlichen festgehalten haben. Sie betet: O heiliges Opferlamm, zieh mich an dich. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Dass ich mit dir leide, ist billig und recht. Achte nicht auf mein Widerstreben. Ich möchte an meinem Leibe ergänzen, was an deinem Leiden noch fehlt. Ich empfange das Kreuz und will mit dir sterben. In deiner heiligen Seitenwunde möchte ich meinen letzten Atemzug tun. Ich denke, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Er führte sie immer tiefer in seinen Kreuzweg hinein. Sie war vor allem auch an den Freitagen. Anfänglich war es an den Freitagen, wo sie dann groß das Passionsleiden erlitt. Dann auch besonders in der Fastenzeit, den Freitagen, also vor allem auch vom Aschermittwoch bis Ostern. Es war ein geheimnisvolles, mystisches Leiden, das jeweils am Donnerstagnachmittag ungefähr um 15 Uhr begann. Margrit fieberte, ihr Gesicht wurde von der Fieberröte gezeichnet, die Augen glühten in einem ganz ungewohnten Glanze. Im Zimmer ging die Stigmatisierte auf und ab und presste ihre Hände krampfhaft auf ihre Brust. Dort musste sie unsägliche Schmerzen gehabt haben. Man hatte den Eindruck, dass sie sich fast zur Wehr setzte gegen diesen Gewaltakt, der über sie herfiel. Sie gab in diesem Zustand Worte von sich wie: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, o Gott, Verzeihung, Jesus, Barmherzigkeit oder Liebe, unbegreifliche Liebe. Danach hörten ihre Bewegungen allmählich auf. Die Leiden Margrits wurden immer stärker, ihr Herz schlug so stark, als müsste es in jedem Augenblick zerspringen. Wegen dieser unerträglichen Schmerzen legte sie sich dann ins Bett und blieb dann dort bis Freitagsnachmittag um gegen 16 Uhr. Am Samstag war sie dann wieder auf dem gewohnten Kirchgang zu sehen. Also sie trug während 19 Jahren die Wundmale, ähnlich wie Padre Pio trug sie über den Fingern abgeschnittene Handschuhe. Dass die Heiligsprechung ja vollzogen werden konnte, brauchte es ein Wunder. Wir haben hier zwei Wunder. Das erste Wunder war damals für die Seligsprechung. Der spätere Pfarrer Marcel Menetri, der bei einer Rettung aus höchster Lebensgefahr während einer Bergwanderung, die er nach seiner tiefsten Überzeugung der Freiburgerin zu verdanken hat. Schon vor der Wanderung hat er nämlich sein Leben ganz der Seligen anempfohlen. Drei seiner Mitwanderer stürzten ab. Er rief in großer Gefahr nach Margrit Bay, die sein Leben retten konnte. Und die Kirche anerkannte dieses Wunder als Heilungswunder, das am 25. März 1940 an der Dent de Lys sich ereignet hat. Das zweite Wunder, das jetzt zur Heiligsprechung führte, ereignete sich 1998 in Siviriez, in der Heimatgemeinde von der Heiligen. Großvater Norbert Baudouin musste zusehen, wie seine zweijährige Enkelin Virginie vom Traktor fiel und unter dessen Räder kam. Er dachte, sie sei tot. In diesem Schreckensmoment rief er die selige Margrit bei, um Fürbitterin an. Er brachte danach das Kind in den Spital von Bille. Nach 3 Tagen der Beobachtung gaben die Ärzte folgende Diagnose. Virginie hatte keine gebrochenen Rippen, kein Hämatom, nur oberflächliche Kratzer, obwohl die Räder des Traktors den Leib des Kindes überrollten. Also wir sehen hier, dieses zweite Wunder hat dann zur Heiligsprechung geführt. Vielleicht kann ich noch etwas sagen als Abschluss. Die Heilige ist eine Heilige der Werktagsheiligkeit. Margrit richtete in ihrem Leben oft ihren Blick über die Wälder, Hügel und Dörfer des Glanelandes hinaus zu weiteren Horizonten. Wir können sagen, die Heilige war eine Person für die Anliegen der Kirche. Es darf uns auch nicht erstaunen, dass die verschiedensten Menschen zu ihr kamen, um sie um Rat aufsuchten. Ist dies nicht auch wie ein Beweis ihres weltoffenen Horizontes und ihrer Katholizität? Selig, die vor Gott arm sind. Die Seligpreisungen Jesu im ganz gewöhnlichen Alltag umsetzen, ich denke, das ist der innerste Kern der Heiligkeit. Ist das nicht auch so etwas wie Werktagsheiligkeit? Ganz alltägliche Dinge mit großer Liebe und Treue tun. Dies kann unter Umständen schwerer sein als hier und da eine hervorragende Tat der Gottes- und Nächstenliebe. Das Gewöhnliche in besonderer Weise gut tun, können wir Werktagsheiligkeit nennen. Wenn inmitten der Welt, in den Städten und Dörfern, in den Familien und Klöstern solche Menschen leben, die durch ein schlichtes, ja unaufdringliches, von Liebe beseeltes Wesen und Wirken in den Menschen die Sehnsucht nach Gott wecken, das ist doch wunderbar. Ich denke, das hat Margrit Bay, die liebenswürdige Coton, in ihrer bescheidenen Nähschürze gelebt. Maria, die Mutter Jesu, ist bestimmt das beste Beispiel der Werktagsheiligkeit. Das verborgene Leben der Jungfrau in Nazareth war täglich, stündlich, die Form von gelebter Heiligkeit, der die Heilige aus dem Freiburger Land gefolgt ist. Dieser war die Näherin aus Biara ganz verpflichtet. Sie hat der Nachwelt keine Schriften hinterlassen. Sie hat auch keine Ordensgemeinschaft gegründet, wie viele ihrer Zeitgenossinnen. Sie hat auch keine neue Spiritualität lanciert. Sie lebte einfach in innigster Verbindung mit Jesus und mit seiner himmlischen Mutter, und zwar in einem äußerst einfachen und bescheidenen Leben. Das ist ihr eigentliches Geheimnis ihrer Werktagsheiligkeit. Bischof Bürche, der apostolische Administrator von Chur, hat zum Leben der Heiligen aus Biara gesagt, Margrit, ein wunderbar ausgeglichenes Leben, aufgeteilt zwischen Gebet, Betrachtung und tätiger Liebe an ihren Nächsten, Das alles macht aus ihr ein Lebensmodell, ein Beispiel der Heiligkeit für uns alle bis heute.
Herzlichen Dank für dieses Porträt über die wunderbare, stigmatisierte Näherin vom Kanton Freiburg. Pater Gottfried, würden Sie uns abschließend den Segen noch spenden?
Ich möchte mit diesen Gedanken und Margrit, diesem Gebet, das abrunden. Sie durfte wirklich dann in ihrer Sterbestunde, Nachmittag um 3, im Herz-Jesu-Fest, in dieser Seitenwunde des Herrn den letzten Atemzug tun, wie sie das sich gewünscht hat, wie sie da immer wieder betet. Und in diesem Sinn wollen wir auch mitbeten und dann den Segen empfangen. O heiliges Opferlamm, zieh mich an dich. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Dass ich mit dir leide, ist billig und recht. Achte nicht auf mein Widerstreben. Ich möchte an meinem Leibe ergänzen, was an deinem Leiden fehlt. Ich umfange das Kreuz und will mit dir sterben. In deiner heiligen Seitenwunde möchte ich meinen letzten Atemzug tun. Ja, auf die Fürsprache der heiligen Margrit bei. Segne, behüte und begleite euch an diesem Tag der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried, und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft weiterhin reicher Gottessegen und möge die heilige Margarita Beiß bei unserem Herrn immer wieder die Anliegen der ganzen Gemeinschaft hinlegen und sie in diesem Sinne begleiten. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Danke, Frau Martia.
Liebe Zuhörerschaft, ich danke Ihnen auch fürs Anhören dieses spannenden Interviews. Und wenn Sie so eine Schrift oder an den Novenen, Gebeten interessiert sind, dann können Sie das beziehen beim Miriam Verlag in Jestetten. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erbauung bei Radio Gloria.